Geschwister, ich freue mich, dass ich heute wieder euch am Wort dienen darf. Und es hat ja Zeiten gegeben, da waren, wenn der normale Besuch ungefähr so, wie es jetzt ist. Also man sieht, wenn es jetzt wenig sind, dass viele fehlen, dass auch der Herr zur Gemeinde steht und dass sie was tut bei euch, habe ich so den Eindruck, dass ihr so geführt worden seid, dass ihr wieder zurückkommt. Denke ich auch, ist auch schön. Und so möchte ich euch heute einfach berichten aus der Apostelgeschichte. Das machen wir nämlich jetzt momentan in Ried gerade durch. Und das werde ich nur ganz kurz skizzieren. Und dann möchte ich so ein paar Lektionen bringen. Was können wir aus der Apostelgeschichte lernen? Ja, ich schätze mal, jeder von euch hat die Apostelgeschichte schon gelesen. Blöde Frage. Von dem gehe ich jetzt einmal aus. Aber dieses Buch heißt eigentlich die Taten der Apostel. Und das ist ganz interessant, weil der Herr ja im Lukas-Evangelium beginnt er sein Wirken und Handeln. Und Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben. Und da setzt eigentlich unser Herr durch die Aposteln dann sein Wirken fort. Und wir sehen, wie wir es ja schon gehört haben, auch, dass der Beistand gekommen ist. Der Heilige Geist, Beistand, Tröster, Anwalt, das kann man, ist ein ganz ein breites Wort. Und dass dieser Heilige Geist eine Schlüsselstellung innehat, das werden wir dann noch gleich sehen. Aber es ist ja immer wieder die Frage, wenn man das liest in der Apostelgeschichte und in Ried ist ja, da gehen wir das durch, so Abschnitt für Abschnitt. Und da habe ich heute zufällig gelesen in der Früh in den Psalmen, wo eben der Niedergang des Volkes Gottes beschrieben wird und wo wir auch sehen, da gibt es irgendwo einen Vergleich. Wir sehen in der Apostelgeschichte einfach das Wirken Gottes in purer Form, auch noch mit Zeichen und Wunder, die ja heute nicht mehr so oft sind. Ich möchte es gar nicht ausschließen, weil wir haben einen Gott, der Wunder tut, aber wir sehen, wo Gott sich voll dazugestellt hat und manchmal könnte man dann sogar entmutigt sein, weil man denkt, ja Herr, da schreibst du so viel von dem und wo bist du in unserem Leben dann? Wie können wir dich erleben? Oder wenn wir denken, wie oft die Gemeinden Jahre, Jahrzehnte geht es dahin und wir erleben keine Erweckung oder sogar das eher streiten oder auseinandergehen und das ist manchmal ein bisschen entmutigend. Aber ich denke, Gott gibt uns die Apostelgeschichte auch dafür, dass wir immer wieder rekalibriert werden. Ihr kennt ja das, wenn, da gibt es ja so Maßeinheiten und so Maßgeräte, die ganz genau messen am Millimeter. Und mit der Zeit müssen die wieder rekalibriert werden. Das heißt, die müssen wieder, dass sie genau am Standard sind. Und so ähnlich ist es auch bei uns, dass wir immer wieder am Standard gebracht werden müssen, auf das Wesentliche hin ausgerichtet werden müssen, weil sonst gehen wir in die Irre. Und ich kann mich erinnern, wie wir haben einmal eine Zeit gehabt, als Familie, da sind wir ganz viel geritten, die ganze Familie, alle sieben. Und zwischendrin hat dann der Lehrer das Pferd immer wieder rekalibrieren müssen, sozusagen, weil einfach durch das, dass so viel nicht können am Pferd sitzen, das Pferd sich irgendwann nicht mehr auskennt, was sie jetzt tun soll oder nicht. Und dann kommt der Lehrer und bringt es wieder auf Standard. Und ich denke, das geht unser ganzes Leben so, dass wir einfach auf Standard gebracht werden müssen wieder, weil wir sonst uns in eine falsche Richtung entwickeln würden. Und wir sehen es ja auch. Wir sehen es einfach an dem, dass Geschwister wegkommen, dass Geschwister nicht mehr in Gemeinde gehen, dass Geschwister den Lauf der Welt liebgewinnen oder habgierig werden, was auch immer, dass das durchaus passieren kann. Und deshalb brauchen wir ein Buch wie die Apostelgeschichte, das uns rekalibriert, das uns zeigt, um was geht's eigentlich. Und so sehen wir auch, wie der Herr dann durch die Aposteln wirkt, aber natürlich auch durch die ganze Gemeinde wirkt. Und wir können sagen, wir sind die Hände des Herrn. Zuerst im Evangelium hat der Herr Jesus selber gewirkt und jetzt setzt er dieses Wirken fort und dazwischen passiert das Pfingsten. Der Schlüsselvers ist 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also da haben wir schon das ganze Programm. Sie werden Kraft empfangen, der Heilige Geist kommt auf sie und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist unsere allererste Hauptaufgabe. Gar nicht, dass wir Menschen zu Jesus führen, sondern Zeugen zu sein. Das ist das, was vorher ist. Und das habe ich immer wieder erlebt, dass Gott mich mit Menschen hat überkreuzen lassen und sogar mit wunderbarsten Führungen, und die haben sich dann trotzdem nicht bekehrt. Gott wollte durch mich und genauso will er durch euch Menschen eine Chance geben, weil er die Menschen liebt. Er will durch uns zu den Menschen sprechen, dass wir Zeuge sind von Jesus. Was immer die dann selber draus machen. Das ist ja nicht mehr unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, dass wir Zeuge sind. Und ich muss sagen, egal wo wir sind, in welchem Umfeld, ich stehe immer oder möchte immer zu Jesus stehen. Ganz, das ist mir wurscht, was die Leute denken. Wir sind Zeugen von Jesus. Und die Leute geht es ja oft wahnsinnig gut, aber dann, wenn auf einmal die Dinge anders werden, und wir schauen ja unsicheren Zeiten entgegen, dann auf einmal geht es ihnen nicht mehr so gut, dann kriegen sie Angst und so weiter. Und das ist auch eine Chance, dass wir einfach Jesus bezeugen. Also das nehmen wir schon mal mit und wir sehen dann das Zeugnis in Jerusalem, in den ersten Kapiteln, ich gebe nur ganz grob drüber, dann das Zeugnis in Judäa und Samaria, wo einfach das Evangelium dann rausgeht aus Judäa und zuerst durch die Samariter und dann zu reine bekehrte Heiden, die dann auch sie zu Jesus bekehren und dann sehen wir, wie die Gemeinde in Antiochia entsteht. Und wie von Kapitel 13 weg Paulus seine Missionsreisen durchführt. Und da habe ich mir einmal Zeit genommen. Und ich kann es euch jetzt genau sagen, wie viele Kilometer der Apostel Paulus unterwegs war. Nämlich ungefähr 17.000 Kilometer. Und zwar die erste Reise, die war ungefähr 1.800 Kilometer. Und die nächste Reise war ungefähr 5.000 Kilometer. Und die dritte Reise war sehr ähnlich, auch ungefähr 5.000. Und die vierte, wo er dann mit dem Schiff hauptsächlich nach Rom ist, war auch ungefähr in der Größenordnung. Aber ihr müsst euch jetzt einmal vorstellen, zwischen Antiochia und Jerusalem sind ungefähr 600 Kilometer. Und wir lesen das so leicht drüber, dass da, die sind von Jerusalem nach oben, von oben nach unten, 600 Kilometer zu Fuß. Mit dem habe ich mich auch beschäftigt, also eigentlich kaum ein Reittier oder so, weil das war für die einfachen, armen Leute unerschwinglich. Und es geht nur mal 600 Kilometer zu Fuß, oder? Oder dann die erste Reise auch alles zu Fuß, also zuerst nach Zypern und dann praktisch da die Orte da, die verschiedenen, die genannt sind, alles zu Fuß. Die zweite Reise war unglaublicherweise, wo sie dann durch die ganze Türkei gegangen sind. Wisst ihr, wie groß die Türkei ist? Habt ihr keine Vorstellung. Wir sind einmal nur einen Teil gefahren, so eine Kappadokien-Rundreise war das. Da sind wir 2000 Kilometer mit dem Bus gefahren. Und da hast du eigentlich erst gesehen, wie riesengroß das Land ist. Und die gehen da so und dann gehen sie praktisch durch die ganze Türkei und dann kommen sie nach Europa und bis nach Griechenland. Und diese zweite Reise, 5000 Kilometer mit einer Schifffahrt, die höchst gefährlich war oder ganz viel zu Fuß. Also das ist schon begeisternd, wie das da beschrieben ist. Und der Heilige Geist führt sie da hinein und das heißt aber nicht, dass sie frei waren von Problemen, ganz im Gegenteil. Jede Reise war voll mit Problemen, Lebensgefahr, Schiffbruch, wo Paulus selbst schon gesagt hat, dass wir am Leben verzweifelten, wo sie selbst schon aufgeben haben und gesagt haben, aus, es ist aus und vorbei. Und nur, dass wir sehen, Oft, wenn der Heilige Geist uns wo hineinführt, dann heißt das nicht, dass es problemlos sein wird. Jesus ist sogar vom Heiligen Geist in die 40-tägige Versuchung hineingeführt worden. Das haben wir gelesen, in Lukas steht es. Also vom Heiligen Geist in die Versuchung hineingeführt worden. Und das ist so oft so, wenn Gott uns ruft, dann können wir uns aber auch sicher sein, dass der Teufel auch am Plan steht. Oder Menschen finden zusammen und dann denkt man, ja, Honeymoon ein Leben lang. Und dann können ganz große Probleme auf einmal kommen. Also auch wenn es vom Herrn geführt ist, dass irgendwas da ist, weil der Teufel immer probiert. Geht umher wie ein brüllender Löwe und er möchte uns angreifen. Und jetzt möchte ich einfach die ganzen Einleitungspunkte überspringen und auf das hinkommen, was wir aus der Apostelgeschichte lernen dürfen. Also vielleicht noch zuvor diese vier Reisen des Paulus und dann sehen wir eben, wie er jahrelang in Verwahrung ist. Zuerst in Jerusalem, dann in Caesarea und später in Rom. Das ist auch, wo man dann einen Punkt daraus lernen, auf den ich später dann kommen möchte. Also was können wir aus der Apostelgeschichte summarisch lernen? Das Erste ist, es geht nicht ohne. Also die überragende Rolle des Heiligen Geistes. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich merke, seit der Erweckung, die ich gehabt habe im Oktober 2020, das hat überhaupt nichts mit Charismatik zu tun, sondern einfach mit dem, was Jesus sagt. Dass er durch den Beistand in unser Leben neu kommt. Er geht körperlich weg und kommt durch den Geist wieder zurück. Und dieser Geist ist unser Beistand. Der Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und wir sehen auch, wie zum Beispiel der Timotheus, wie er Paulus sagt, ich gedenke deiner Tränen. Also Timotheus hat geweint und es war große Schwierigkeiten gehabt, was immer das war, Krankheit oder Entmutigung. Und Paulus sagt dann, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und das sehen wir, genau das brauchen wir. Kraft, Liebe, Selbstbeherrschung. Das sind die drei Dinge, die wir ganz dringend brauchen. Der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also das sehen wir da bei Pfingsten, wo sie den Geist bekommen auf übernatürliche Weise. Und das sehen wir aber auch, wenn ein Mensch wiedergeboren ist. Das habe ich immer wieder erlebt, wenn Leute zum Glauben kommen. Zuerst geht es irgendwie, Fleisch ist Fleisch und Geist ist Geist. Und auf einmal merkst du das. Hey, da ist der Heilige Geist am Wirken bei den Menschen. Wir sind Geschwister, wir sind verwandt, wir sind verbunden. Und das habe ich erlebt, auch im Ausland, überall, wie herrlich das ist, diese Familie Gottes, wie schön das ist, dass wir verbunden sind, egal wo wir hinkommen. Dass wir letzten Sonntag am Abend, wo dann aus ein paar Gemeinden dann Geschwister gewesen sind in St. Martin und. Also ich sehe das als riesiges Vorrecht, dass ich bei der Familie Gottes dabei sein darf. Der Teufel probiert es immer wieder, das sehen wir schon in der Apostelgeschichte, dass er uns das madig macht. Aber letztendlich, wenn wir dankbar sind für das, dass wir in der Familie Gottes sein dürfen, werden wir nie so weit kommen, dass wir da nicht mehr hingehen wollen. Oder sagen, wie es halt oft passiert, dass irgendwas ist man enttäuscht oder man ist verbittert oder man hat Unrecht erfahren durch andere Gläubige. Und trotzdem überwiegt es so sehr, dass wir Kinder Gottes sind durch den Geist, dass wir bei seiner Familie sein dürfen. Und ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, dass wir das Übernatürliche, Gebetserhörungen, Führungen, dass Gott unser Herz anrührt, das soll ein Teil unseres Lebens sein. Einmal sagt der Bruder, also die haben also aus meiner Sicht relativ enge Sicht der Dinge und er behauptet, Gott tut keine Wundermehrheit aus. Vor lauter Angst vor den Charismatiker, auf einmal rutschen wir auf der anderen Seite runter vom Pferd. Und da habe ich gesagt, das ist reiner Blödsinn. Wo steht das? Wie kann man sowas behaupten, dass Gott keine Wunder mehr tut? Neben dem, dass sie ganz viel erleben, dass Gott Heilung schenkt, dass Gott Ermutigung schenkt, dass Gott Gebetserhörung schenkt. Das haben wir doch alle erlebt, oder? Das ist ja auch, jede Gebetserhörung ist ein Wunder, wo man Dinge erfährt und sieht, die einfach unnatürlich sind, die man so nicht erklären kann. Also das habe ich immer wieder erfahren, einmal wie es war, wo das war an einem Freitag, wo da ist so ein Frieden gekommen und wirklich Riesenprobleme. Und Gott sagt, du brauchst nichts mehr tun, ich tue jetzt was. So auf die Art, kann man nicht, einfach so einen Eindruck. Und am Nachmittag hat mir eine Schwester angerufen, die genau in die Not, also ohne, dass wir was da haben, der Friede war schon vorher da und dann kommt es. Und so denke ich einfach, was wir da mitnehmen dürfen, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, mit unserer Rechtgläubigkeit, sondern dass wir wirklich von Gott Dinge erwarten im Gebet. Und da dürfen wir alles erwarten, wir dürfen aber ihm nichts vorschreiben. Das heißt, manche Menschen werden krank und sterben, andere werden geheilt. Das ist in Gottes souveränen Plan. Haben wir ja gesehen, nicht beim Peppi. Und trotzdem hat Gott noch Jahre geschenkt. Innerhalb der einfach, das war doch ein Segen, muss ich sagen. Und dann hat er trotzdem sterben müssen. Also das ist in Gottes Hand. Und das ist, glaube ich, dann der Fehler, dass man ihm das vorschreibt. Oder dass man auf das so fixiert sind, was er uns geben will, dass die Gaben wichtiger sind wie der Geber. Das sind so die grundlegenden Dinge, die uns dann unterscheiden. Da bin ich auch manchmal schockiert, wo ich sage, hallo, es geht doch um Jesus. Und nicht, dass man runterziehen, was geht, damit es uns gut geht. Das ist, muss man wirklich sagen, das ist schon, wo man sehen, aha, das Ganze ist eigentlich fehlgeleitet, weil man nur auf das fixiert ist, was man kriegt. Sondern letztendlich, ich denke mir einfach, ich kriege so viel von meiner Frau, aber sie ist mir wichtiger als alles, was ich vorher kriege. Wisst ihr? Diese Gemeinschaft, diese Verbundenheit mit ihr ganz persönlich. Und so sehen wir als ersten Punkt, dass einfach der Heilige Geist fundamental wichtig ist. Wir sehen aber auch, wie der Herr sagt zu der Gemeinde in Offenbarung 3,8, denn du hast eine kleine Kraft. Und hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet. Also das ist, finde ich, ein ganz guter Gegenpol, dass man sieht, dass diese Gemeinde wenig Kraft gehabt hat und trotzdem treu war. Und das ist so wichtig. Also wenn wir glauben, Christsein ist nur Power und Heilung und das, und der Herr lobt es. In deiner geringen Kraft bist du mir treu gewesen. Also das ist auch, glaube ich, so ganz ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, was ich da aufgeschrieben habe, Gott öffnet die Türen und baut die Gemeinde. Und wir sehen, der Herr aber tat täglich hinzu, Apostelgeschichte 2,47. Apostelgeschichte 5,14, aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und Frauen. Apostelgeschichte 19,20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Psalm 127,1, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Und das haben wir zum Beispiel in Ried wirklich erlebt, dass viele Menschen zum Glauben gekommen sind, dass Gemeinden aus der Gemeinde entstanden sind, dass sogar ein Missionswerk entstanden ist für ganz Bulgarien. Und wie geht es uns jetzt als Gemeinde? Auch durch Corona bedingt merkt man einfach, Nummer eins, dass wir viel weniger geworden sind, kommen viel weniger in Gemeinde. Nummer zwei, wir haben einmal eine blühendste Jugend gehabt. Also ganz gewaltig, was Gott da geschenkt hat. Und die gibt es halt nicht mehr. Die sind alle weggezogen, weggeheiratet. Also kaum wer, der vom Glauben weg ist, aber Gott hat auch wieder unsere Jungen als Ehefrauen verschickt. Und die anderen sind weggesiedelt, wie auch immer. Also das ist auch weg. Mittlerweile sind wir schon die meisten über 50. Also, oder haben wir mal so eine Statistik, Gottes, wir sind ja Pensionistengemeinde. Also total überaltet, nicht? Und. Jetzt sitzt man zum Teil drinnen mit 35 Leuten. Das heißt, früher waren wir da teilweise keinen Platz gehabt mehr. Da waren 100 und noch mehr. Und da könnte man jetzt entmutigt sein und sagen, ja Wahnsinn, jetzt ist ja ein völliger Niedergang. Nein, erstens einmal hat Gott uns ja benutzt. Also zum Beispiel Andorf ist eine Gemeinde vor kurzem entstanden, da sind dann ein Haufen Leute gleich weg auf einmal. Und zweitens bringt uns ja das dazu, dass wir ins Gebet gehen müssen, sagen, Herr, wenn du deine Gemeinde nicht baust, dann sind wir weg in 20 Jahren oder 30, weil wir alt sind und gestorben sind. Also, und so sehen wir das, bringt uns das wieder dazu, zumindest mich, dass wir sagen, Herr, du baust deine Gemeinde auf übernatürliche Weise. Und wenn das du nicht baust, dann gibt es keine Hoffnung. Und dann ist gebetet worden, inzwischen haben wir schon, ist ein junges Ehepaar mit einem Kind gekommen und unsere Schwiegertochter, also sind noch nicht verheiratet, sind noch nicht ganz da, wo sie hinkommen, aber die geht auch schon heute mit der Oma in die Gemeinde in Ried. Und wir sehen, es tut sich was. Und so sehen wir oft, dass ausweglose Situationen auch im Gemeindebau sollen uns dazu führen, dass wir umso mehr von Gott erwarten. Und irgendwo fangen da die Leute zu. Irgendwo kommen dann die Kontakte, wo Menschen sie bekehren oder wo unsere Kinder dann wieder in Gemeinde kommen oder was auch immer. Und so müssen wir auf das bauen und vertrauen, dass Gott die Gemeinde baut. Der Unterschied ist, die Gemeinde damals hat nicht in erster Linie an sich gedacht, sondern sie haben Verfolgung erlebt in Kapitel 4. Und dann müsst ihr euch das Gebet einmal durchlesen. Apostelgeschichte 4, 23 und folgende, kommen wir jetzt nicht hin, weil das ist eine eigene Predigt. Und wie die Art und Weise, wie sie da beten, das ist das, wo wir lernen können. Den großen Respekt vor Gott, sie rechnen mit Gott, sie beten ihm an, als den Schöpfer, den Herrscher, der alles unterliegt. Und dann beten sie aber nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern sie beten um Freimütigkeit für das Zeugnis. Und das ist jetzt, finde ich, ein ganz großer Unterschied. Weil viele, sage ich jetzt nochmal so ganz direkt, wo Ukraine hin und her, denen geht es ja gar nicht um die Ukraine, sondern es geht darum, dass uns das so verdammt nahe rückt auf einmal, der Krieg. Dass uns auf einmal schlecht geehrt wird. Also da ist auch viel so, und ich kann sich sagen, okay, es gibt Länder, wo immer Ukraine war. In Afrika, überall unwahrscheinlich Konflikte, nur das tangiert uns nicht, weil von dem hört man nichts. Weder in den Medien noch sonst was. Natürlich ist jetzt da besonders gefährlich, weil dem da die Weltmächte aufeinander prallen. Das ist das Besondere an der Situation. Aber es muss uns bewusst sein, Geschwister, wenn es uns in erster Linie um unsere Sicherheit geht, um unsere Häuser, um unseren Lebensstandard, um unsere Sicherheit, Wohlergehen, dass wir nur selber für uns das allermeiste Geld ausgeben. Dass wir im Grunde so leben, wie die Welt lebt. Und das muss ich schon sagen, das ist im Westen unser Hauptproblem. Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Wort Gottes. Die Gleichgültigkeit auch gegenüber der Not. Und dass wir nur dann geben, wenn wir zuerst alles haben. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und gerade dann, wenn man abhängig ist, von Spenden oder von Gläubigen, dann merkt man das besonders, wie mühsam das ist, weil einfach die meisten an sich selber denken, in erster Linie. Und das muss uns bewusst sein, vieles, was wir eingesogen haben von unseren Eltern und was so üblich ist, geht ganz stark immer in die Richtung, dass wir so leben wie die Welt, dass wir laue Christen sind. Dass wir nicht bereit sind, uns ganz zur Verfügung zu stellen. Wie hätten wir gebetet? Apostelgeschichte 4. Wir hätten gebetet, Herr, lass du die Verfolgung vorbeigehen. Gib, dass uns nichts passiert. Und sie sagen aber, gib uns die Freimütigkeit, in der Situation weiter von Jesus zu zeugen. Also da sehen wir einen großen Unterschied. Und da möchte ich uns alle ermutigen, dass wir alles das loslassen, unsere Götzen. Dieser Wohlstand, der uns ja eigentlich mehr kaputt gemacht hat als wie sonst was. Als wir glauben, ohne den geht es nicht. Das muss so sein. Wieso? Das kann auch so schnell wieder vorbei sein, dass wir mit weniger zufrieden sein müssen. Und vielleicht tut es uns eh nicht schlecht. Dass wir, aber wenn wir als Christen so hängen an dem Besitz oder dass wir sagen, ein gewisses Level darf nie unterschritten werden, da ist doch bei uns was falsch. Und wir sehen es ja in Hebräerbrief 13,5, euer Wandel sei ohne Geld, Liebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Und ich will euch nicht versäumen und euch nicht verlassen. Das ist unsere Devise. Natürlich waren damals die Menschen wahnsinnig arm, aber so das Gros, die Menge. Aber die Geldliebe war umso mehr da. Die Geldliebe ist bei den Reichen da, aber die kann auch bei den Armen da sein. Nämlich, dass sie alles um einen Mangel trat. Dass man immer mich das absichern, ich muss was schaffen, ich muss. Wisst ihr, was ich meine? Also, und natürlich, unglaublicherweise, sind die Reichen noch geldgieriger wie die Armen. Je mehr das hast, desto gieriger wirst, so im Großen und Ganzen. Und das habe ich wirklich immer wieder erlebt. Unglaublich. Du fragst, wenn du das und das, na, mein Geld ist leider, da kann ich gar nicht dazu, weil das ist angelegt dort und da. Und also, wenn es ums Helfen geht, dann ist das Geld angelegt. Nicht? Und das hat er wer gesagt, wenn du was sehen willst, dann geh zu den Reichen. Wenn du Hunger hast, dann geh zu den Armen. Also wir sehen auch, was das für eine Geißel ist, die Geldliebe. Je mehr man hat, desto gieriger wird man, desto mehr Angst hat man, dass man verliert. Und dadurch, dass wir ja so einen Wohlstand haben, ist ja die Angst so viel größer, das wieder hergeben zu müssen. Weil ich sage, es gibt ja kaum, wenn der wirklich da am Verhungern ist bei uns, das gibt es nicht. Also diese soziale Sicherheit, die wir heute haben, die betrifft auch die Ärmsten. Und so muss uns bewusst sein, Geschwister, da müssen wir bei uns selber anfangen, dass die, das Christen hört beim Geldtascheln nicht auf. Das ist so ganz wie, oder wie er gesagt hat, zuerst muss man sich selber bekehren und später sollte sich die Geldtasche bekehren. Also das dauert lang manchmal, oder dass man einfach gewisse Dinge versteht. Zuerst ist einmal wichtig, dass wir selber errettet sind. Aber dann ist wichtig, dass wir auch sehen, Jesus ist unser Herr und wir müssen ihn einfach überall her sein lassen. Dann sehen wir, Gott benutzt das Böse zum Guten. Das ist auch irrsinnig glaubensstärkend. Wenn wir jetzt denken, sie werden verfolgt dann und der Stephanus wird gleich mal ermordet. Ziemlich am Anfang. So geht das Ganze los. Und also eine wunderbare Geschichte, Apostelgeschichte 7, wo man die ganze Geschichte Israels aufbereitet sieht und einer Widerspenstigkeit, dass sie eigentlich immer dem Wort Gottes widerstanden haben. Und das hat er so auf die Spitze gebracht, dass und dann haben sie sich die Ohren zugehalten und dann zack, umbringen. Und Gott hat das benutzt, dieses Märtyrertum vom Stephanus, weil dann ist das Wort auf einmal weitergegangen. In Kapitel 8 sieht man dann, genau durch die Verfolgung sind sie ausgejagt worden. Und der Philippus dann, und später auch der Petrus, wie es da so beschrieben ist, sind dadurch zum Zeugnis in anderen Gegenden geführt worden. Und das ist ja auch, wo man sich Gott benutzt ist, damit das Evangelium vorangeht. Und so ist es so wichtig, wenn wir denken, der Jim Elliot, wie der gestorben ist, scheinbar sinnlos in jüngsten Jahren, der ist halt nicht mehr so bekannt, aber wie wir zum Glauben gekommen sind. Und da gibt es ja dann dieses Buch von seiner Frau im Schatten des Allmächtigen. Und der hat sicher durch seinen Tod mehr getan, als wie wenn er lang gelebt hätte, sage ich mal, weil dieses Buch, das ist Hunderttausende, Millionen, haben das gelesen dann, was seine Frau im Nachhinein geschrieben hat. Und ganz viele, also unter anderem meine erste Frau, die sind dadurch erweckt worden, durch dieses Buch, Jahrzehnte danach, nur durch die Geschichte, sind die so erweckt worden, dass sie dann wieder neu ihr Leben Jesus hingegeben haben. Also Gott benutzt das Böse zum Guten. Und das ist auch in unserem Leben so wichtig. Wenn wir jetzt Dinge haben, die wir als böse empfinden, Schwierigkeiten, Eheprobleme, Konflikte in der Arbeit, wir müssen uns bewusst sein, dass Gott diese Dinge zum Guten benutzt, in irgendeiner Form zum Zeugnis. Und wenn nur wir selbst gestärkt werden dadurch und bessere Zeugen werden. Aber sehr oft öffnet Gott durch Schwierigkeiten führen. Und so möchte ich euch ermutigen, dass wir immer wieder sehen, Gott ist das, der alles, das Gesamte in der Hand hält. Dann sehen wir auch die Botschaft an die Junggläubigen. Das ist auch so schön, wo sie zum Glauben kommen und dann sagen sie zu Erna, da freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und er mahnte alle, ich glaube der Barnabas war es, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Das war die Botschaft an die Junggläubigen, dass sie mit Herzensentschluss bei der Botschaft verharren. Oder Apostelgeschichte 13,43, wo sie ermahnt werden, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Also wir sehen immer wieder diese Entscheidung, die Zuversicht nicht wegzuwerfen. Hebräer 10, werfet nun die Zuversicht nicht weg. Apostelgeschichte 14,22, wo er sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Also alles andere als ein Wohlstandsevangelium. Heute ist ja oft so, dass dann sagen, ja komm zu Jesus, dann geht es dir gut, dann kriegst du Geld, dann hast du alles, was du brauchst. Wohlstandsevangelium. Oder gib den Zehnten, dann kriegst du das Doppelte zurück oder so. Also was da für Unsinn gelehrt wird zum Teil in christlichen Kreisen, ist einfach Unsinn. Jesus war arm, die Apostel waren arm. Sie haben uns nie dazu ermutigt, dass wir dann durch Jesus reich werden, wohlhabend oder in 7-Sterne-Hotel, dass das für die Königskinder ist. Wir sind Königskinder, also wollen wir nur mehr 7 Sterne haben. Wo steht das in der Schrift? Also das muss uns schon bewusst sein. Sie werden einfach ganz klar, wie denen gesagt, das geht durch Bedrängnisse in das Reich Gottes. Du kommst zu Jesus und dann nimmt er dich in sein Leben mit hinein. Da gehört auch das Leiden mit dazu. Da gehört auch das mit dazu, dass wir irgendwas erleben von seinem Leiden, von seinem Tod in unserem Leben. Das geht nicht anders. In den Spuren Jesu, da kommst du hinein. Und so habe ich das auch sehr ermutigt, dass man sieht, wie die Junggläubigen einfach so wie auch wir brauchen diesen Herzensentschluss, bei Jesus zu bleiben und dass wir auch bereit sind für die Bedrängnisse, die Gott für uns bereit hat, aber es geht ins Reich Gottes hinein. Und vor kurzem haben wir so diskutiert, wirklich ein lieber Freund von mir und dem geht es einfach momentan voll gut mit seiner Frau und dann haben wir darüber geredet, ob wir uns auf den Himmel freuen und ich habe gesagt, ich freue mich schon, weil das menschliche Leben ist so unvollkommen und das Elend ist jeden Tag da. Wenn es nicht das eigene ist, dann das der anderen. Es ist so viel was gelitten und gestorben und Krankheit und selber ist man so unvollkommen und kämpft eben mit sich herum. Also ich freue mich schon auf den Himmel. Und der hat gesagt, nein, ihm geht so gut, er freut sich nicht am Himmel, sondern er will da bleiben. Und ist wirklich für mich ein geistlicher Mensch, ein Vorbild. Aber wir haben jetzt so offen geredet als Freunde, da dürfen wir auch mal sowas sagen. Nicht? Und das war, dann haben wir noch geredet und dann hat er gesagt, ah, du sollst dankbar sein für die Welt und dass du eben alles hast. Und das, dann haben wir gesagt, das liegt nicht an der Dankbarkeit. Ich bin eh dankbar für das, was wir haben. Aber das kann man da mit dem Himmel nicht vergleichen. Ja, so gibt es halt ein paar, die sich am Himmel freuen. Aber so im Großen und Ganzen habe ich schon den Eindruck, dass die Leute sehr gern da sind und möglichst lang alt werden wollen und gesund bleiben wollen beim Altwerden. Und eigentlich dann so ein bisschen wie die Heiden auch. Ja, was wollen die Heiden? Nicht? Sicherheit, Gesundheit. Ja. Wie mir ja wer gesagt hat, beim letzten Kind, was uns geboren worden ist, Hauptsache es ist gesund. Warum ist das so? Man, logisch, jeder wünscht sich, dass die Kinder gesund auf die Welt kommen, ist ja logisch. Aber es ist, wenn Gott was anderes vorbereitet hat. Das kann oft der größte Segen sein, dass ein behindertes Kind auf die Welt kommt. Als Beispiel nur. Das heißt, wir müssen immer wieder schauen, dass unser Denken gottzentriert ist und nicht von der Welt geprägt ist. Ohne dass wir weltfremd werden. Weil wir wollen ja auch, dürfen die Welt genießen, das ist logisch, aber nicht die Priorität auf den Gaben, nur einmal da. Paulus, Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Ich denke, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Man weiß nie, wem man begegnet. Manchmal ist man entmutigt, weil man denkt, es geht sowieso nichts weiter. Und da habe ich die Geschichte gelesen, da sind mir echte Tränen gekommen von einem Ehepaar. Und die sind mit einem anderen Ehepaar ins Ausland, ich glaube nach Afrika. Und dort ist dann die eine Frau gestorben von einem Missionar. Und die haben praktisch ein kleines Mädchen gehabt. Das ist dann dorthin gekommen und dahin gekommen. Aber der Mann von der gestorbenen Frau, der hat sie versoffen. Der hat das überhaupt nicht gepackt, dass seine Frau da am Missionsfeld gestorben ist. Ist zurück nach Schweden, glaube ich, waren es. Und hat 50 Jahre mit Gott gehadert. Was ist aus dem Mädchen geworden? Das Mädchen hat verschiedene Stationen durchgemacht und ist dann zum Glauben gekommen. Und das Bewegende war, dass da, wie die Familie noch beieinander war, sie einen einzigen jungen Menschen ganz viel Liebe gezeigt haben. Und später dann, Jahrzehnte später, ist sie diesem einen Menschen, dieser einzigen Frucht, den sie gehabt haben aus dem Missionsdienst, wieder begegnet. Und er hat gesagt, ich danke euch, dass deine Eltern gekommen sind, auch wenn es so unglücklich ausgegangen ist, alles, dass du da warst. Und dann kommen die zusammen, der sagt, du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Segen war, deine Eltern, euer Dienst, weil dadurch habt ihr mich erreicht und Gott hat mich gebraucht, um ganz viele andere zu erreichen. Also wir wissen nie, ob wir nicht einem Paulus begegnen. Wir wissen nie, was aus dem wird. Wie ist es der Missionarsfrau gegangen, bis gewusst hat, sie muss sterben? Kommt ja auch alles sinnlos vor, oder? Jetzt sind wir da, jetzt muss ich sterben, was hat das alles für einen Sinn? In Gottes souveränen Plan hat das immer einen Sinn. Wichtig ist, dass wir treu weitermachen. Nicht auf die Frucht fixiert sind. Ja, da könnte man ab und zu schon traurig sein oder entmutigt sein. Sondern unsere Aufgabe ist, Zeuge zu sein, treu zu bleiben. Mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Was immer dabei rauskommt. Und das gilt ja jetzt für euch als Gemeinde. Das ist Gottes Sache. Er nur kann das Wachstum schenken. Aber ihr sollt treu sein. Und ihr sollt Buße tun, wenn ihr seht, dass ihr weltlich seid. Und das ihr gilt für mich ganz genauso. Das tue ich eigentlich nie, dass ich sage, ihr, möchte ich jetzt nur als Gemeinde ansprechen. Ich bin da ganz genauso angesprochen von dem. Und dann kann Gott wirken. Und dann kann er Gnade schenken. Und wir sehen auch, wie Gott den Barnabas benutzt für den Paulus. Das ist auch wieder so eine ganz große Lehre, was ich da sehe. Barnabas geht hin und holt den Paulus. Ohne Barnabas wäre der Paulus vielleicht immer dort geblieben und hätte halt im Kleinen gedient. Aber Barnabas hat sich um ihn angenommen. Und so ist es so wichtig, dass wir uns auch um Menschen annehmen. Jetzt habe ich gebetet, Herr, gib mir junge Männer, mit denen ich Zeit verbringen kann. Und dann auf einmal öffnen sie die Türen schon, geht schon dahin. Wo ich mir denke, ja, wer weiß, was aus ihm wird, ist mir ganz egal. Aber ich möchte mit ihm Zeit verbringen. Und ich weiß, wie dankbar ich bin, dass ältere Männer mit mir als Jungen Zeit verbracht haben. Das werde ich nie vergessen, auch wenn ich damals vieles gar nicht verstanden habe, was wir sagen wollten. Einer hat mich irgendwie so geschimpft. Und man dachte, was will denn der überhaupt? Und recht hat er gehabt, aber ich habe es nicht verstanden. Und ich denke oft an das zurück, was mir der gesagt hat. Und dachte, Wahnsinn, Herr, so schade, dass ich es nicht verstanden habe damals. Aber danke, dass ich es jetzt verstehen darf. Also das, oder wenn ich denke, wie wir uns bekehrt haben, wie wir ein offenes Haus gehabt haben bei der Familie Zachober, jeden Tag alles voll mit Leid. Und du hast nie gemerkt, dass es nicht zu viel war oder dass sie gesagt hätten, nehmt ihr mal was zum Essen mit oder so. Nix. Dieser Dienst, das war so wichtig, dieses offene Haus. Und wir Jungen, wir haben halt genommen, aber ohne viel nachzudenken. Und so ist wichtig, haben wir auch meine Frau wieder gesagt, wir wollen unser Haus wieder öffnen. Jetzt haben wir angefangen mit einem Frauengebetsfrühstück und voll war es und die Leute waren begeistert. Also ich möchte euch immer wieder ermutigen, nur durch gelebte Liebe können wir unsere Geschwister erreichen und auch die Außenstehenden erreichen. Nur so geht's. Wer von euch hat ungläubige Freunde? mit der er sie trifft. Amen. Super. Freut mich. Und das ist so wichtig, dass wir einfach überlegen, Herr, wo willst du mich haben? Wem kann ich Zeugnis geben von dir? Und oft sind wir halt die Bibel von den Menschen, die lesen keine Bibel, sie sind ganz weit weg, aber an uns können sie es sehen. Und so ist wichtig, dass wir ungläubige Freunde haben, mit denen wir Zeit verbringen, die wir einladen. So lesen wir doch gemeinsam das Johannesevangelium. Da brauchst du mich gar nicht holen, sondern das kannst du selber machen. In einfachsten Worten kann man das einfach gemeinsam lesen, vielleicht sich ein bisschen vorbereiten oder da gibt es auch Hilfen dazu. Und so lebt das Ganze, indem wir auf Menschen zugehen und auch auf die Gläubigen zugehen. Wir brauchen ja auch so viel Ermutigung. Also Gott benutzt Menschen für unsere Entwicklung und das Interessante ist, Gott hat ganz viel Zeit. Also wenn wir uns das vorstellen, die haben damals kein Internet, kein Telefon, keine Post, kein Auto, keine Reittiere, also gar nichts. Wenn da der Paulus zum Beispiel in Griechenland war und der Timotheus irgendwo in der Türkei, dann hat es Monate gedauert, bis da eine Nachricht hinkommen ist und vielleicht wieder zurückkommen ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Und trotzdem haben sie so viel erreicht für Jesus, oder? Das heißt, es ist schön, wenn wir diese Hilfsmittel haben, aber es ist nicht Bedingung. Bedingung ist, was wir dann, wie Zeugen, wie wir Zeuge sind, wie wir uns von Jesus verändern lassen. Also das ist schon gewaltig. Und wenn man denkt, also das hat ja unheimlich viel Zeit gebraucht, das ist zu Fuß gehen, dann waren sie oft wochenlang am Schiff und ja, was haben sie da? Es hat ja keine gedruckten Bibeln gegeben. Müsst ihr euch vorstellen, die haben das meiste im Kopf gehabt. Das heißt, die haben nicht einfach eine Bibel, Elberfelder, Schlachter etc. Die haben gar nichts gehabt. Pergamente vielleicht ein bisschen, die Synagogen haben Abschriften gehabt und die unheimlich, musste das Ganze mit der Hand schreiben, das Alte Testament, das war ein Vermögen wert. Das heißt, die haben die Bibel im Kopf gehabt, die haben die auswendig gelernt. Und wahrscheinlich auch die Evangelien, da haben sie schon ganz viel auswendig gelernt. Da hat es nichts gedruckt gegeben, keine Traktate, nichts. Und trotzdem hat Gott so gebrauchen können. Und das wird uns doch ermutigen, oder? Dass wir sehen, wichtig ist, dass Gott wirkt. Oder wie es heute der Karl gesagt hat, dass einfach wir gehorsam sind, dass Gott in uns wohnt, spürbar. Und so kann er uns gebrauchen. Ich habe übrigens den Eindruck, der Karl, dass Gott die auch erweckt hat irgendwie. Also so wie es heute geredet hast, habe ich das Gefühl, dass da wirklich sehr viel da hat. Und das sehen wir auch, wenn wir lang dabei sind. Also ich war 39 Jahre bekehrt, wie ich es dann das erlebt habe. Im Oktober 2020, ich habe gar nicht gerechnet mit dem, dass es sowas gibt, dass Gott so grundlegend noch einmal einen erschüttern kann und dass man sich so neu in Jesus verlieben kann. Und das sollte einfach wirklich eine Ermutigung sein. Es ist nicht immer eine super Erfahrung, auf das, weil sonst ist man wieder auf das fixiert, sondern einfach auf Jesus in aller Einfachheit, ihm das Leben geben, was immer er daraus macht. Und dann sehen wir so als letzten Punkt, es hat nie das goldene Zeitalter gegeben. Also wir sehen schon, die grundlegenden Probleme waren immer schon da. Kapitel 5, die lügen einfach. Ja, wir haben das verkauft, 100% zu dem, was wir euch gegeben haben. Also Lügen, dann Konflikt in Kapitel 6, wo einfach die Aufteilung nicht passt hat. Und dann haben sie die einen beschwert und die Apostel haben gleich was getan. Also, aber es war nicht konfliktfrei. Und so ist zum Beispiel ein Bruder, der ist jetzt zu einer Gemeinschaft gegangen. Und das Argument ist, die ich überhaupt nicht befürworten kann. Und das Argument ist, ja, das ist sozusagen die perfekte Gemeinschaft. Aber die hat es nie gegeben. Und wenn man perfekte Gemeinschaft sein will, dann scheitert es an dem, dass wir Menschen nicht perfekt sind. Und mit der Zeit gibt es eine Fassade. Wir sind perfekt. Und dann schaust du aber hinten rein. Ja, du liebe Zeit. Was da oft ist an Lieblosigkeit, gerade bei so supergläubigen Gemeinden, wo alles genau passen muss und Und dann schaust hinterein und siehst, das ist ja nichts anderes. Das ist ja viel besser, wir dann unsere Fehler gleich dazu stehen, oder? Und viel besser, wir sind offen und ehrlich zueinander, als dass wir super.